Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist es das Allergrößte, über Sinn und sinnerfülltes Leben nachzudenken oder besser noch darüber mit jemandem zu sprechen, der sich wirklich gut auskennt. Was berührt die Seele? Wie kann ich lernen, stärker meiner Intuition zu folgen? Warum sind Visionen so kraftvoll? Um diese und ähnliche Fragen geht es heute im Gespräch mit Christina Komnik. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Der Aufnahmetermin für diese Podcast-Folge ist der 16. Juli 2025, genau 2 Tage nach einem besonderen Tag. Am 14.07. ist nämlich nicht nur der französische Nationalfeiertag, sondern auch ein Feiertag für Christina Komnik, weil sie ihr frisch gedrucktes Buch Sinn über Leben in Krisen in den Händen halten kann. Christina begleitet seit über 15 Jahren Menschen in Krisen- und Umbruchphasen. Ihre Vision ist es, dass sich Menschen an die Kraft ihrer seelischen Resilienz erinnern und auf diese in Krisen vertrauen. Ich kenne Christina über die Resilienzakademie in Göttingen und habe sie eingeladen, weil ihr Thema für die Hörerinnen dieses Podcast vielleicht sogar in doppelter Hinsicht relevant ist. Viele Frauen haben sich nach eigenen Sinnkrisen dazu entschieden, einen neuen Weg zu gehen als Coach. Und in dieser Rolle erleben sie oft wirkliche Sinnerfüllung. Und gleichzeitig bearbeiten sie in ihren Coachings aber wiederum auch Sinnkrisen. Über Sinn als Teil der seelischen Resilienz werden wir heute ausführlich sprechen. Ich freue mich sehr auf dieses besondere Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Christina.
Ich freue mich ganz besonders. Ganz herzlichen Dank für diese Einladung, liebe Bettina.
Ich starte mal mit einer Frage, mit der du auch gerne deine Workshops eröffnest. Was hat heute oder in den letzten Tagen deine Seele berührt?
Ach ja, danke für diese Frage. Tatsächlich, ne, ich stelle sie oft anderen und wenn man sie jetzt selbst gestellt bekommt, es sind wirklich ja häufig in meinem Alltag eigentlich kleine Dinge. Sowas auch wie so ein, weiß ich nicht, ein schöner Morgen, in dem die Sonne scheint oder die Tasse Tee oder vielleicht meine Hündin, die mich immer irgendwie zum Lächeln bringt und auch auf einer tieferen Ebene wirklich eine Verbindung zu mir hat und meine Seele berührt, weil sie immer sehr gut auch das spiegelt, was in mir vorgeht. Aktuell ist es tatsächlich so, dass ich jetzt gerade am Wochenende einen ganz besonderen Vortrag hatte, bei dem ich über die seelische Resilienz sprechen durfte. Und da habe ich einzelne Rückmeldungen bekommen. Das sage ich jetzt nicht im Detail, aber ich habe eine ganz, ganz rührende E-Mail erhalten. Es war sehr, sehr bewegend und hat meine Seele doch heute Morgen auch stark berührt, weil ja, da einfach auch geteilt wurde aus dem persönlichen Leben etwas, was mit mir auch in Resonanz ging und ja, da jemand auch gesagt hat, ach spannend, ich habe irgendwie die lange Zeit irgendwie versucht, für etwas Worte zu finden und hatte aber keine Worte dafür, was es ist und dann habe ich ihren Vortrag gehört und dann hat er gesagt, ach spannend, vielleicht ist es die seelische Resilienz. Also so im Sinne von, ich habe ihm irgendwie Art Worte gegeben und das war für mich was ganz, also ich glaube, ein schöneres Feedback oder eine Rückmeldung kann man gar nicht bekommen und dazu noch die persönliche Lebensgeschichte geteilt. Das hat mir doch sehr viel bedeutet. Mhm. Ja.
Du hast ja jetzt auch ein paar Mal dieses Wort verwendet, Seele. Ich möchte dich gerne auch dazu nochmal befragen, was du darunter verstehst, dass wir können natürlich ja jetzt wahrscheinlich ganze Abende drüber sprechen oder Tage oder überhaupt, aber vielleicht so in einem ersten kleinen Zugriff, denn ich glaube, das ist was, es ist so ein Wort, das klingt in uns und löst auch irgendeine Form von Resonanz aus, aber wenn man versuchen möchte, das zu definieren, ist das ja nicht so ganz einfach.
Genau. Ja, und genau, es ist nicht ganz einfach und gleichzeitig finde ich, ist das auch das Schöne an dem Thema der Seele, ne? Weil jeder eigentlich, wenn ich dich jetzt frage, was könnte Seele für dich persönlich bedeuten, dann gibt es halt in der Regel eben genau, wie du so schön sagst, nicht die eine Antwort, sondern es ist ganz, ganz vielfältig, was man persönlich vielleicht damit assoziiert, ob man sich auch vielleicht in der bisherigen Sozialisation, ne? Wie ist man aufgewachsen? Hat man sich mit dem Seelenbegriff als solches schon beschäftigt? Ist es vielleicht auch religionsbezogen oder eher kulturell bedingt? Na, oder ist mir der Begriff eigentlich relativ fremd? Und dann vielleicht zu schauen, okay, was resoniert oder was passiert denn in mir, wenn ich sowas höre wie Balsam für die Seele oder etwas von der Seele reden. Ja, oder wir haben ja auch diesen schönen Begriff der Telefonseelsorge noch in Deutschland. Ne? Also das sind solche Begriffe, ja, die sind irgendwie in unserem Sprachgebrauch nach wie vor mit drin. Und dann genau die nächste Frage, okay, aber was ist denn Seele jetzt vielleicht für einen persönlich? Interessant finde ich ja so ein bisschen die Herkunft des Begriffes, also Seele, so ursprünglich aus der hebräischen und griechischen Bibel, wurde mit Psyche übersetzt. Und seitdem hält sich eigentlich der Begriff der Psyche zur Seele fast synonym. Also wir verwenden diese Begriffe ja fast gleich. Wenn man dann aber eher so ein bisschen tiefer eintaucht in die Begrifflichkeiten, ich glaube, das ist jetzt sozusagen auch die Erkenntnis, kann man vielleicht sagen, oder das, was wir in der seelischen Resilienz so für uns so ein bisschen als Unterschiedsbildung herausgezogen haben und gesagt haben, naja, wenn wir mal hinschauen, so quasi finden wir den Begriff der Psyche sehr stark als wissenschaftlichen Begriff, ne, und auch in der Medizin und in der Psychologie. Und die Seele finden wir eben auch oft in der Anthropologie, in der Philosophie und eben auch stark theologisch zum Teil, ne? Und Seele, ja, also wenn du, okay, jetzt ist die kurze Antwort, das, so ein bisschen in dem Begriff, also wie ich es auch so für mich irgendwie vielleicht versuche zu umschreiben, das, was wir oft nicht so kognitiv beschreiben können und was eben auch auf so eine Art Jenseitigkeit hinweist, ne? Also Seele ist eben, wenn wir über Seele sprechen, ist es oft so, ja, da ist irgendwie noch was wir nicht sehen können, was vielleicht auch über dieses Leben hinausgeht. Ja, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Thema Resilienz oder Krisen, weil das ist das Interessante, wenn wir über Krisen sprechen oder vielleicht auch über Trauer und so weiter, dann sagen Menschen, ich sag's jetzt mal so, zum Beispiel sowas, na ja, auch bei meinem Hund oder vielleicht ein lieber Mensch, der gegangen ist, wir spüren den aber irgendwie noch. So, ne? Also die Seele irgendwie schwingt doch noch mit und uns kommt ein Lächeln ins Gesicht und wir fühlen diese Liebe, diese Verbindung. Und ich glaube, vielleicht ist es das, ne? Also was auch immer die Seele sein mag, da gibt's bis heute tatsächlich, glaube ich, keine Einigung drüber. Da gibt's viele, viele Expertisen aus unterschiedlichen Kontexten. Selbst die Neurobiologie setzt sich damit ja auch auseinander, oder, ne? Aber für uns auch gerade so ein bisschen im Bereich der angewandten Praxis, einfach mal zu sagen, na ja, Seele, was schwingt denn in dir mit, wenn du das hörst? Im Vergleich zum Beispiel auch allein zum Begriff der Psyche oder zu anderen Begrifflichkeiten. Na, und Seele ist halt oft doch ein Stück weit noch ein bisschen mehr, ne? So diese Verbindung. Seele steht auch irgendwie immer in Beziehung zu etwas, ne? Also es ist so ein bisschen dieses, es wird oft ein bisschen wohliger, es wird ruhiger, es wird ein bisschen wärmer bei der Seele, ne? Ich weiß nicht, du nix, was du so empfindest. Wie ist es denn für dich, wenn du den Begriff so hörst?
Ich habe gerade beim Zuhören gedacht, das ist für mich auch nochmal eine schöne Erweiterung im Verständnis. Ich bin in einer evangelisch geprägten Familie aufgewachsen und da war Seele und Seelsorge immer sehr theologisch geprägt und ich habe den Kontext hauptsächlich gesehen und so seit ich dich kennengelernt habe und eben auch den ganzen Kontext der Resilienz, finde ich, ist das noch eine, ja, wirklich eine Erweiterung. Du sprichst jetzt ja zwar auch von Dimensionen, nicht sichtbaren Dimensionen, aber eben nicht dieses Fokussierte aufs Theologische. In der Telefonseelsorge klingt bei mir die erste Assoziation auch noch wieder religiös mit, aber das ist ja gar nicht zwingend damit gemeint. Das kann ja auch je nach jemandem, der da anruft, kann man ja in die verschiedensten Richtungen unterstützen, vielleicht auch, was der gerade braucht und was sein Verständnis vielleicht auch ist dann von Seele und was seiner Seele dann gut tut und aus welcher Richtung dieser Seele was gut tut, ne?
Ja, genau. Genau, und das finde ich irgendwie auch von der Sprache her irgendwie schön, ne? Die Sorge um die Seele. Also irgendwie dieses, ich nehme mich irgendwie Menschen oder ich begegne Menschen und natürlich bist du sozusagen, wie wir jetzt hier gerade sitzen, aber unsere Seele hat vielleicht schon ja viele Krisen erlebt und auch Verletzlichkeiten, ne? Also auch gerade, die Seele ist oft, kann man sagen, ja auch im Vergleich zu unserem Körper, der oft sehr laut ist und uns deutlich Signale gibt und auch unser Kopf, ne, der oft eben sehr bestimmend und laut ist. Und die Seele ist vergleichsweise manchmal sehr leise und wir übersehen sie halt auch häufig. Und da eigentlich, das finde ich schön, wenn du das auch so sagst, es muss gar nicht in einem christlichen, aus der christlichen Perspektive oder theologischen sein, sondern als solches dieses sich der Seele mal wieder annehmen und mal schauen, was schützt eigentlich meine Seele? Was, ne, was fördert die seelische Gesundheit? Und was könnte das eigentlich auch so eben bedeuten? Mhm. Das finde ich auch ganz schön, weil bei dem Konzept der seelischen Resilienz ist das tatsächlich für mich und Herrn Sebastian Mauritz, mit dem ich dieses Konzept damals entwickeln durfte und seitdem wir eben in der Resilienzakademie da auch zusammenarbeiten, ein ganz wichtiger Punkt, weil die seelische Resilienz eben nicht religionsbezogen sein soll, sondern eigentlich einen Raum schaffen soll, ne, für alle möglichen Assoziationen. Also gerade im Vergleich zu anderen Richtungen oder Schwerpunkten, wo man vielleicht sehr klar auch sagen kann, so ist es, ist bei der seelischen Resilienz bei mir immer, dass ich sage, nee, es gibt nicht die eine Definition, sondern lasst uns mal gerade drüber sprechen, was es eben für euch bedeuten kann. Und da ist das Schöne, dass wirklich Menschen auch bei uns im Seminar sind oder in den Gesprächen und auch eben im Coaching, ne, dieses Thema, ja, spannend, ich beschäftige mich jetzt mal wieder mit der Seele und ich weiß gar nicht, ob ich spirituell bin oder bin ich es nicht. Und ne, und was bedeutet denn Spiritualität als solches? Das muss ja gar nicht bedeuten, dass ich an einen Gott glaube, sondern vielleicht erlebe ich auch die Natur, ne, also bin da in der Verbindung zu als spirituelles Wesen oder so. Also da gibt es ganz viele spannende Geschichten auch zu. Und ja, und die Seele, finde ich, das ist so schön, auch unabhängig von Religionen. Wir haben nicht immer unbedingt die Worte dafür, was Seele ist. Aber ne, auch wenn ich mit Muslimen, mit jüdischen Kolleginnen zusammenarbeite oder egal wo, alle haben aber irgendwie ein Gefühl von, was Seele ist. Also auch wenn wir keine Worte dafür haben. Ne, aber so eine Gemeinsamkeit von, ja, irgendwie ist es so. Ne? Also es verbindet irgendwie auch in dem Thema. Das finde ich ganz schön. Ja.
Ich finde ja auch spannend an dem Ansatz, die Verbindung auch zur Selbstwirksamkeit, mal so im ganz übergeordneten Sinne. In der Resilienz geht es ja ganz viel darum, die eigene Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue, wie ich reagiere, wie ich mein Leben gestalte. Und das geht ja jetzt bei der seelischen Resilienz fast noch ein Stückchen weiter, wenn ich erstmal bei mir gucke, wie definiere ich das eigentlich überhaupt für mich? Und da bin ich ja auch sehr in der Gestaltung, in der Verantwortung und so im eigenen bewussten Tun. Das finde ich interessant. Das macht ja auch vielleicht, gibt ja auch ein Stück Stärke, sich allein das zu überlegen. Was bedeutet das für mich?
Ja, total. Ja, spannend, ne, wenn du das auch sagst, also diese Wirksamkeit als zentraler Resilienzfaktor, so irgendwie man, auch gerade wenn wir halt über Resilienz sprechen, ist ja oft einfach die Verbindung zu den Herausforderungen, ne, und Veränderungsprozessen, vor denen wir stehen und plötzlich wieder auch eine Stresseinladung oder Probleme und vielleicht eben auch wirklich aber auch schwere Krisen. Und das Interessante ist genau das, dass wir auch in der Arbeit, und das kennst du ja auch sehr, sehr gut, in den Gesprächen mit Menschen sich herauskristallisiert, ach, Wahnsinn, was dieser Mensch für Bewältigungsstrategien hat, obwohl er sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist. Ne, also die ganzen Coping-Mechanismen, die Strategien, die dazu führen, dass dieser Mensch trotzdem, wie es Viktor Frankl auch so schön beschrieb, damals trotzdem Ja zum Leben sagt. Ne, und das ist oft in so einer Krise ja ganz verdeckt und die Menschen haben überhaupt nicht so ein wirkliches Ressourcenbewusstsein dafür. Und darüber dann ins Gespräch zu gehen, finde ich ganz, ganz wertvoll und wichtig und zu fragen, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hast du eigentlich diese Krise bewältigt? Und bei der seelischen Resilienz, also danke für deinen Impuls gerade, weil das ist, wenn man dann nochmal sagt, okay, ach spannend, und lass uns doch mal den Blick noch größer machen, noch mehr erweitern. Was war da noch in der Krise? Und es muss nicht sein, aber es kann sein, dass der Mensch dann eben auch sagt, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, in den Momenten, in denen ich keine Kraft mehr hatte, gab es da vielleicht irgendwas, was mich durchgetragen hat? Na, oder vielleicht ist es können andere Menschen gewesen sein, also sozusagen die Verbindung zu anderen Menschen, vielleicht auch eben der Hund oder ne, andere Lebewesen, die Verbindung zur Natur oder vielleicht auch tatsächlich der Glaube oder irgendwie so eine höhere Wirklichkeit, auch wenn man keine Worte dafür hat. Aber das finde ich ganz schön an dem Thema, dass man einfach sagt, einfach den Raum dafür zu öffnen, ne? Und das ist rückwirkend dann oft genau, wie du sagst, also das Thema Selbstwirksamkeit und bei der seelischen Resilienz wollen wir das so ein bisschen noch größer machen, erweitern zur Wirksamkeit, also das Wir so ein bisschen unterstrichen. Da bist halt nicht nur du allein quasi, die Krise bewältigen muss, sondern da gibt es vielleicht noch mehr, worauf du vertrauen darfst, was dich durch diese Zeit auch irgendwie auch trägt, ne?
Du hast jetzt ja zwar ein paar Mal gesagt, es gibt nicht wirklich Worte dafür, dennoch hat das ganze Thema natürlich durchaus Struktur. Und ich möchte dich jetzt mal bitten, vielleicht kurz zu definieren auch, was sind denn, was macht denn eigentlich Selienz aus? Was sind die Faktoren? Ach, ich habe jetzt auch schon sozusagen die Kurzfassung gerade verwendet. Das ist ja auch eine neue Schöpfung in der Verbindung von seelischer Resilienz und allgemeiner Resilienz, die Selienz. Und ja, vielleicht magst du mal dazu das ein bisschen genauer erklären. Was genau ist denn das eigentlich?
Ja, das ist immer spannend. Ich versuche es, also mal gucken, ich versuche es in der Kurzfassung. Genau. Ja, also du hast es eben schon so schön gesagt mit der Selienz als Rahmung dazu, weil das ist mir tatsächlich auch immer wichtig, weil man kann nicht sagen, wir haben die seelische Resilienz so entwickelt, die ist uralt, ne? Diese ist in uns allen verankert, sondern es ist wirklich ein Konzept, wo ja Herr Mauritz und ich damals gesagt haben, lass uns da doch mal näher hinschauen, um der Seele, ne, so als solches mehr Aufmerksamkeit zu geben, weil Resilienz wird ja oft als psychische, also im ganz klassischen Sinne, so als psychische Widerstandskraft oder manchmal auch schon als Immunsystem der Seele oder so, ne, beschrieben. Und dann haben wir halt gesagt, na, wer oder was ist die Seele eigentlich und was bedeutet Resilienz in diesem Kontext? Und so fing das an. Wir haben in der Akademie auch ein Modell, das nennt sich die vier Arten der individuellen angewandter Resilienz. Bedeutet, wir gucken immer, was ist sozusagen, was gibt es für Erkenntnisse in der Forschung und Wissenschaft und wie können wir daraus gut, ja, wie du sagst, auch eine Struktur und eine Handlungsstrategien ableiten für die Praxis, für unsere Zielgruppe, ne, für vielleicht Coaches, für Trainerinnen oder eben auch für uns persönlich sozusagen in unserem Tätigkeitsfeld im Coaching. Bei Teams, die wir begleiten. Also was kann seelische Resilienz, wie können wir das eigentlich konkret in der Praxis stärken? Genau, wir haben da in dem Feld sozusagen einmal die körperliche Resilienz, ne? Da gucken wir uns quasi alles an, was passiert mit dem Körper bei Stress und in Krisen. Da spielt auch sowas rein, wie bei uns Frauen das Hormonsystem sich anzuschauen, da immer wieder auch in eine gute Balance zu kommen, ne? Dann das Immunsystem zu stärken durch ausreichend Bewegung, durch gesunde Ernährung etc. Also da gucken wir wirklich auf die Regulationsfähigkeit quasi des Körpers. Weil wir wissen ja alle, Körper, Geist und Seele so, ne, irgendwie gehören ja alle zusammen. Deswegen haben wir da so ein bisschen so einen ganzheitlichen Blick auch drauf, zumindest also auch jetzt für die Praxis der Resilienz. Dann haben wir die emotionale Resilienz, ne, da geht es vor allen Dingen um Emotionsregulation, was ja auch mit dem seelischen Wohlbefinden zu tun hat. Da liegt aber der Schwerpunkt wirklich drauf, Emotionen, so sagt es mein lieber Kollege Ruben Langwara immer, so zu nutzen, dass sie uns helfen und nicht schaden. Ne, also das heißt, einen guten Umgang mit Emotionen zu finden, so auch wie Trauer, wie Angst oder Ärger, ne, und eben angenehme Emotionen, sowas auch wie Dankbarkeit, wirklich zu stärken oder Freude und die Liebe und so weiter. Also so eine Emotion, da sehen wir ja auch die Verbindung auch schon zur Seele. Und dann haben wir die mentale Resilienz. Das ist so das Klassische, wo wir sagen, okay, da kommen neurobiologische Aspekte auch rein. Alles, was wir kognitiv irgendwie gut greifen können. Ne? Wo wir sagen, das hilft uns, um Probleme im Alltag zu lösen, um Stress zu regulieren, Stress zu reduzieren. Ne? Also da so quasi die Ansätze, auch wie Resilienzfaktoren, sowas wie resiliente Kommunikation oder wirklich konkrete Strategien im Alltag wie Ziel- und Lösungsorientierung. Also all das, was wir irgendwie greifen können. Genau, und da jetzt nur mal das so als kurzer Hintergrund zur Rahmung, dann war eben die Frage, okay, und was ist jetzt seelische Resilienz im Vergleich eben zu diesen Punkten und gerade zu der mentalen Resilienz war uns wichtig, da eine Unterscheidung zu treffen. Und deswegen ist die seelische Resilienz eigentlich all das, was wir sagen, was wir nicht kognitiv greifen können und was eher nicht kurzfristig angelegt ist, sondern langfristig. Also was sind die Faktoren, die gerade zum Beispiel weniger im Alltag uns oft bewusst sind, sondern vor allen Dingen auch in schweren Krisen? Und was sind Faktoren, die wir eben genau dann auch brauchen? Und da ist für uns so ein bisschen ja die Essenz der seelischen Resilienz. Es gab natürlich sind da ganz viele Aspekte. Ich bin da auch in der Recherche dann so in die alte Philosophie und in die Religionsgeschichte so eingetaucht, um mal zu gucken, was hat früher eigentlich schon Resilienz bedeutet, ne, mit der Verbindung zur Seele. Also welche Faktoren sind uns da eigentlich, vielleicht auch so alte Tugenden und so weiter, sehr hilfreich auch für die heutige Zeit wieder zu übersetzen. Aber wir haben uns auf vier Faktoren ganz zentral geeinigt, wo wir gesagt haben, die stehen wirklich eigentlich sind so ein bisschen multidimensional auch zu betrachten, ne? Stehen irgendwie über allem, bedingen sich auch sehr gegenseitig und sind eher langfristige Strategien. Und das sind so unsere Kernresilienzfaktoren, nenne ich die immer so, also die vier Faktoren. Und das ist eben einmal das Thema Sinnfindung. Ja, also gerade in schweren Krisen wird uns das oft besonders bewusst. So, welche Sinnquellen sind es eigentlich, die mich hier auch durch diese Zeit tragen, was wir eben schon kurz auch gesagt haben, ne? Also, oder der Beruf, der einen erfüllt, oder es ist die Familie oder vielleicht ein Hobby, was einen wirklich auch Kraft gibt, gerade auch in Krisen. Dann haben wir das Thema Intuition. Also auch das ist natürlich etwas, was wir immer bei uns, also unsere Intuition ist immer da, ne? Oft vergessen wir sie eher, also vielleicht im Alltag, oder wir verlernen so ein bisschen diesen Zugang zu ihr im Laufe des Erwachsenwerdens. Das ist immer so wunderschön, wenn man Kinder beobachtet, wie schön intuitiv die noch handeln. genau, aber da so ein bisschen diese Rückbesinnung auch darauf, auf die Intuition. Da ist auch das Schöne, so, wir können sie auch wieder mehr trainieren, wir können sie mehr in den Alltag holen, und da geht's dann wirklich auch ins Spüren, ne? Also so dieses, was passiert in Krisen, wie hat mich meine Intuition vielleicht auch schon mal vor etwas bewahrt oder beschützt, und wie kann ich meine Intuition auch wirklich als Werkzeug auch nutzen, ja, um auch Stress zu reduzieren und da einfach funktionaler auch mit umzugehen. Dann haben wir das Thema Spiritualität, das haben wir bei der eben schon besprochen, so, das ist so auch ein ganz zentraler Schutzfaktor, eben weil viele Menschen sagen, dass Religion, Spiritualität ein ganz wichtiger Schutzfaktor in Krisen für sie ist. Und als letztes, so der vierte Faktor, ist dann noch die Visionsarbeit, finde ich auch immer wunderschön, weil es so ein bisschen diese Leichtigkeit auch so, ne, ein bisschen reinbringt. Wir gucken dann eben natürlich auch in die Zukunft, also auch in der Resilienzforschung ein ja ganz zentraler Aspekt, ne? Also dieses Wofür zu stärken, wofür stehe ich morgen dennoch auf, auch wenn es gerade wahnsinnig schwer ist. Und Vision ist so ein bisschen auch noch größer gedacht, ne? Also nicht die Ziele so ein bisschen kurzfristige, sondern Vision ist ja echt das, was uns wieder auch so zum Träumen vielleicht bringt und uns wirklich langfristig antreibt. Und diese vier Faktoren sind, das sind so die Kernfaktoren im Konzept, wo wir dann eben wirklich so ein bisschen ja in der Praxis mitarbeiten und uns den ganzen Themen so in kleinen Schritten auch eher nähern.
Mhm. Genau. Würde jetzt gerne bei Sinn ein bisschen tiefer eintauchen. Ich habe ja schon in der Anmoderation gesagt, dass viele Coaches, die ich kennengelernt habe, Kundinnen, mit denen ich arbeite, die kommen aus Tätigkeiten, in denen sie irgendwie keinen Sinn mehr erlebt haben, aus unterschiedlichsten Gründen, aus dem Gefühl heraus, das Unternehmen, ich teile nicht mehr die Werte des Unternehmens oder meine Arbeitsbedingungen sind hier auf eine Art und Weise gestaltet, dass ich mich nicht wohlfühle. Also es kommt dann oft aus den verschiedensten Richtungen, aber die Essenz ist oft, es ergibt für mich nicht mehr einen wirklichen Sinn, hier weiterzumachen. Und gerade Coach als Tätigkeit, als Berufung, möchte ich fast schon sagen, ist ja etwas, das wird man ja nicht nach dem Abitur, sondern das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung für die zweite oder dritte Berufskarriere. Und viele sagen dann auch, dass sie das machen und bei den ersten Erfahrungen dann genau das haben, was ihnen vorher gefehlt hat, nämlich eine wirkliche Sinnerfüllung. Wir haben ja jetzt vorhin schon intensiv auch über Krisen und Krisenbewältigung gesprochen. Wenn wir jetzt mal so in die andere Richtung gucken, das Konzept, so wie ich das ein bisschen kennengelernt habe, hat ja auch eine Strukturierung dafür, was heißt denn eigentlich Sinnerfüllung? Also das ist natürlich auch dieses, da sind wir auch wieder in dem schlecht Beschreibbaren, es irgendwie ist da Flow, ich kriege Leuchten in den Augen, es macht Freude, wenn ich so merke, das ist einfach sinnerfüllt, was ich tue. Aber vielleicht können wir uns dem ja auch noch ein bisschen systematischer nähern. Was ist das? Was erleben, ich sag mal, die Coaches, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, wenn sie so sagen, ich habe eine wirklich sinnerfüllte Arbeit?
Ja, spannend. Also das ist, ja, total. Also ne, das finde ich auch gerade im Austausch immer ganz interessant, was es eben, wie gesagt, für denjenigen wirklich persönlich bedeutet. Auch beim Thema Sinn, glaube ich, gibt es keine pauschale Antwort darauf, das ist jetzt Sinnerfüllung. Ganz spannend quasi von aus der Perspektive Viktor Frankls, der Begründer der Existenzanalyse und Logotherapie, ist das auch eher so eine Haltung dem Leben gegenüber. Ne? Also Sinnerfüllung zu erleben bedeutet nicht immer, dass ich quasi nur auf der Suche danach sein muss oder im Kopf bin, sondern eher auch die Frage, wie öffne ich mich dem Leben und wie empfange ich auch quasi Sinnerfüllung sozusagen, ne? Also wie antworte ich das auf das, was mir im Leben begegnet sozusagen. Es gibt aber, das finde ich, fand ich dann auch ganz schön an dem Thema, wie du sagst, weil wir ja natürlich auch auf der Suche waren nach so einem Faden, irgendwie nach was Strukturgebenden, so ist auch so ein bisschen dieses Arbeitsbuch entstanden, weil es hat so eine Zusammenfassung aus natürlich einmal die Einladung, sich persönlich auf die Sinnsuche auch zu machen oder diesem Leben zu öffnen, einer entsprechenden Haltung. Und gleichzeitig war auch unser Anliegen, so einen kleinen Leitfaden zu geben, irgendwie mit Methoden, mit strukturgebenden Elementen, wo man sagen kann, für sich persönlich oder eben auch für die Arbeit als Coach und Coaching, also im Coaching generell, mit Klientinnen und Klienten, da durchführen zu können mit entsprechenden Methoden. Was ich sehr schön fand, dann einzutauchen in die Sinnforschung. Also es gibt ein ganz fantastisches Buch von Professor Dr. Tatjana Schnell. Es ist so die führende Sinnforscherin, auch an der Universität Innsbruck arbeitet sie. Und sie hat ein Buch veröffentlicht, Psychologie des Lebenssinns. Und da sind ganz viele Studien auch hinterlegt, wo man wirklich mal merkt, also ich habe damals richtig aufgeatmet. Ich weiß noch, dass ich dachte, wie cool eigentlich das, was wir so persönlich empfinden. Oder was eben lange schon auch so aus dem vielleicht auch theologischen oder psychologischen Empfinden heraus gedacht wurde, hat dann plötzlich so Hand und Fuß in den Zahlen. So, da wird halt ganz viel bestätigt, weil man denkt, ach genau, es ist wirklich so. Also Sinnerfüllung führt tatsächlich zu mehr Gesundheit und kann quasi Entzündungswerte reduzieren, stärkt wirklich die ganzheitliche Gesundheit. Oder eben, wie du so schön beschreibst, das Empfinden von meine damalige Tätigkeit war nicht sinnerfüllend und heute ist sie das. Warum ist das so? Und das ist ganz spannend. Also man kann in der Forschung vier Faktoren, da gibt es so quasi vier Kernaspekte, die ich für mich da sehr sinnvoll empfunden habe, die auch im Buch nochmal mit aufgelistet sind. Das ist einmal zum Beispiel das Thema Kohärenz. Ja, also vielleicht auch deine Kolleginnen und Kollegen dieses Empfinden von, das fühlt sich jetzt stimmig an. Also das, was ich mache, irgendwie, ne, also ein inneres Stimmigkeitsempfinden im Vergleich, also mit Blick auch auf die verschiedenen Lebensbereiche vielleicht, mit Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Also gerade wenn wir dann vielleicht den Beruf wechseln, ne, dieses Empfinden von, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie stimmig an, ne, in meinen Lebensbereichen, passt sich vielleicht mehr an. Weiß nicht, als Coach man ja selbstständig und vielleicht, ne, oder eher flexibel auch und die Vereinbarkeit mit der Familie. Also diese Art von Stimmigkeitserleben da auch. Dann gibt es den Faktor der Bedeutsamkeit und da auch die Frage, naja, erfahre ich auf das, was ich tue, Resonanz? Na, also habe ich das Gefühl, dass das, was ich tue, irgendwie bedeutsam ist? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz zentraler Aspekt ist. Ich komme aus dem sozialen Bereich und auch in der Begleitung auch von Menschen immer wieder auch genau dieses erlebt, dass Leute eben nochmal den Job wechseln, vielleicht auch irgendwie auch ein Jahr mal arbeitslos sind, um sich neu zu zentrieren, vielleicht aus dem Finanzsektor eher weggehen und irgendwie was vielleicht komplett anderes machen, so Kita-Umschulung oder als Lehrer sozusagen den Beruf ausüben. Also da gibt es ja wirklich auch berufliche Neuorientierungen. Warum? Weil diese Suche nach Bedeutsamkeit oft da ist. Und wenn wir dann in diesem Arbeitsfeld vielleicht sind und dann zu spüren, das hat gar nichts mit auf der finanziellen Vergütung zu tun oder so, sondern es ist einfach das Gefühl, ne, du kennst das vielleicht auch sehr, sehr gut, wie oft macht man vielleicht auch Telefongespräche oder am Abend oder am Wochenende oder so, wo man sagt, das ist gerade völlig okay, weil ich weiß, dass das, was ich tue, gerade wirklich bedeutsam ist. Und das ist eine Hilfe, eine Unterstützung für denjenigen, der gerade hier, den ich begleiten darf, sozusagen, ne? Natürlich immer mit einer gesunden Distanz auch dazu, dass man auch eine gute Abgrenzung zum Beruf findet. Aber ich meine jetzt wirklich dieses Thema Bedeutsamkeit. Ich glaube, das ist ganz zentral. Das finden wir auch im sozialen Engagement zum Beispiel wieder. Also soziales Engagement ist auch ein ganz zentraler Sinnfaktor in der Forschung, ne? Oder eben die Berufe zu wählen, des Coachings, der Begleitung, der Berufsberatung, des Lehrers und so weiter. Da gibt es eben dann entsprechende Berufe, ja auch die helfenden Berufe, die das ganz besonders auch erfüllen, ne? Genau, dann gibt es noch den Orientierung, den Faktor Orientierung. Das ist so, auch ist ja auch ein ganz zentrales Grundbedürfnis von uns Menschen, ne? Nach Klaus Grawe sozusagen ein zentrales Grundbedürfnis, gerade eben auch in Krisen. Die Frage, behalte ich irgendwie auch den Überblick in unübersichtlichen Situationen? Habe ich ein Wofür, ne, was wir eben schon sagten, dieses Ziel, vielleicht auch sogar ein höheres Ziel? Und das ist eben auch, ja, ein Stück weit Orientierung, wäre auch spannend vielleicht, ne? Das könnte man dann im Austausch auch mal mit den Kolleginnen besprechen. Was ist es da vielleicht? Vielleicht schwingt da auch was mit. Ja, also ich, vielleicht hat man schon früher diesen Wunsch gehabt, Coach zu werden, ist dann nochmal, hat einen Umweg gemacht, eine Ehrenrunde, wie es Dr. Gunther Schmidt auch so schön beschreibt. Und ist jetzt vielleicht in dem Beruf, wo man das Gefühl hat, ach, hier bin ich richtig. Das gibt einem ja auch eine Sicherheit im Leben und eine Orientierung. So, und, wenn man weiß auch, wofür man eben etwas tut, ne? Und genau, und dann der vierte Faktor ist noch das Thema Zugehörigkeit. Den hat Tatjana Schnell noch hinzugefügt. Also hier auch, hier steckt natürlich das Grundbedürfnis auch nach Bindung drin, auch ganz zentral für uns. Und Zugehörigkeit beschrieb sie auch nochmal als etwas, ja, so dieses allgemeine Gefühl, einen Platz auf dieser Welt auch zu haben. Also ne, auch dieses zugehörig fühlen. Vielleicht ist jetzt einmal nur eine Hypothese. Ist es auch so, also ich empfinde das ganz stark bei uns auch in der Resilienzakademie, vielleicht auch Teil so einer Berufsgruppe auch zu sein oder ja sich zugehörig zu fühlen. Also auch da so eine Identität irgendwie vielleicht auch zu haben und zu sehen, das ist irgendwie hier fühle ich mich richtig wohl auch. Das ist das ne die Community irgendwie, mit der ich mich gut austauschen kann. Das sind meine Themen, die ich liebe. So wie wir jetzt hier zusammensitzen dürfen, ne, und quasi über solche Themen auch sprechen. Genau, aber das wäre mal meine Frage an dich auch vielleicht persönlich. Wie findest du dich vielleicht auch in diesen Faktoren wieder und hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch für deine Kolleginnen und Kollegen da so ein Thema sein könnte?
Mir ging das gerade durch den Kopf bei dem Aspekt Orientierung. Ich glaube, da ja viele auch in einem etwas fortgeschritteneren Lebensalter diese Entscheidung werden, fällen, Coach zu werden, haben sie auch durch das, was sie vorher schon erlebt haben, eine Form von Orientierung. Ich glaube, also mir geht es zum Beispiel so, dass ich das, was ich jetzt hier tue, ganz anders einordnen kann. Ich hätte das Bewusstsein für das nicht gehabt vor 30 Jahren. Das ist jetzt so entstanden, weil ich auch in der Phase des so des Prozesses, mich selbstständig zu machen, mir auch nochmal überlegt habe, was war denn so der goldene Faden durch mein Leben? Also wo gibt es denn da auch die verbindenden Elemente? Und da habe ich sehr schnell zum Beispiel festgestellt, ich habe mal Deutsch und Musik studiert und für mich war das aber irgendwie nie mehr so, ich will jetzt hier Quintenzirkel vermitteln und Rechtschreibregeln, sondern ich wollte die leuchtenden Augen der Kinder haben. So, ich habe jetzt was begriffen oder ich habe jetzt was gelernt oder ich habe jetzt irgendwie einen neuen Freund, also oder was auch immer. Und bei der, in der Lehrerausbildung war es für mich auch, wie schaffe ich es, Beziehungen herzustellen? Also das bringe ich ja dann ein bisschen mit bei, ich vermittle das mit. Und so diesen Fokus zu haben und so wie ich es jetzt in meiner Arbeit als Coach mache, Coaches am Start in der Selbstständigkeit zu unterstützen, das ist eine, also ich habe da eine Form von Orientierung für, vielleicht auch für meine Kompetenzen, für bezogen auf meine Erfahrungen. Da ist ja eine Menge, was ich sortieren kann. Also Stichwort ja. Orientierung. Und das, glaube ich, gibt mir da ein gutes Gefühl mit der Arbeit. Und das andere auch, was du gesagt hast, Bedeutsamkeit. Da habe ich auch ganz oft die Erfahrung, dass ich habe Kundinnen, die sind abends spät erst für Calls. Also die können erst abends spät Termine machen. Mhm. Was heißt spät? Also sagen wir 7, manchmal auch 7:30. Und dann dauern die manchmal knapp 1,5 Stunden. Und dann ist ja wirklich schon der fortgeschrittene Abend. Und dann mache ich Zoom aus, lächel vor mich hin und denke, wow, was hast du für eine schöne Arbeit. Also kein Gedanke dran, oh, es ist jetzt spät und oh, jetzt muss ich noch was tun, sondern ich spüre im Gespräch, hat sich was entwickelt, da hat jemand eine neue Idee, da ist eine neue Idee entstanden und das zu fühlen, das ist, ja, das ist das Stück von Erfüllung, was ich da in dem Moment erlebe und wo ich dann sage, ja, besser geht nicht.
Ja, aber wie schön, ja. Und das ist, ja.
Ich wollte da anknüpfen bei dem, was du so zwischendurch angesprochen hast, wo du herkommst, auch was deine beruflichen Erfahrungen angeht. Du kommst ja aus der Sozialarbeit und hast Erfahrung gemacht so in Krisenintervention in Berlin mit Antigewaltarbeit auch. Und da könnte man ja auch sagen, das ist auch schon ziemlich sinnhaft, was du da vermutlich getan hast. Mich interessiert aber auch, wie bist du denn davon ausgehend dann trotzdem so in den Bereich gekommen, wo du jetzt bist, also als Coach, als Trainerin?
Ja, also ja, tatsächlich ist eine Mischung aus der beruflichen Vergangenheit oder Erfahrung und den persönlichen Krisen auch. Also ich hatte eine große Sinnerfüllung, genau wie du auch sagst, in meinen damaligen Tätigkeiten. Ich habe lange in Berlin gearbeitet und auch wirklich verschiedene Jobs gehabt, ne? Also von der Arbeit an der Schule bis übers Jobcenter. Und dann da habe ich gemerkt, nee, da war mein Stimmigkeitsempfinden nicht wirklich da war ich nur kurz. Und dann aber eben genau auch aus dieser intrinsischen Motivation natürlich eigentlich für Menschen irgendwie da zu sein. Irgendwie begleitend bin ich dann in Streetwork gekommen und habe lange in Neukölln und Kreuzberg da sehr, sehr niederschwellig gearbeitet in den Kiezen. Und das war wirklich eine, ja, fast schon, also ich glaube, halt so die krasseste Arbeit, natürlich auch mit den Grenzerfahrungen dahinter. Und aber gleichzeitig auch die extrem sinnerfüllend war und stärkend und wunderschöne Momente auch dort erlebt in den Krisen, so zwischen Leid und großer Freude und Dankbarkeit, und alle Emotionen waren dabei. Also ich habe hauptsächlich junge Menschen begleitet, ne, von 16 bis 27 ungefähr, und da waren auch alle Probleme und alle Krisen, auch gerade auch globale Krisen, sehr zentriert in Neukölln damals. Und genau, dann habe ich da lange Jahre quasi wirklich ja sehr intensiv auch gearbeitet und habe dann eine persönliche schwere Krise gehabt und bin dann eigentlich, hab mich so ein bisschen zurückgezogen und neu zentriert, bin aus der Stadt weggezogen und habe dann gesagt, naja, eigentlich Resilienz war ja immer schon da. Also das Thema Resilienz war auch damals schon bei uns Thema. Na, jetzt ist es ja in den letzten Jahren mehr in die Öffentlichkeit auch geraten, aber klar, Resilienz war auch damals so quasi, wie können wir die Resilienz von jungen Menschen und die Selbstwirksamkeit eben auch entsprechend stärken. Ich habe damals auch in so einem Bereich Diversity Management und Gesundheitsmanagement noch ausgebildet, und das war auch eine wichtige Arbeit für mich immer, dieses Thema seelische Gesundheit in den Netzwerktätigkeiten und Gremienarbeiten immer in den Fokus zu rücken. Und als ich mich dann so so ein bisschen zurückgesettelt habe und geguckt habe, was will ich jetzt machen, da war dann tatsächlich, ich weiß nicht, manchmal gibt es ja so Momente, ne, ich hatte ein anderes Jobangebot und habe das dann sehr kurzfristig abgesagt, weil ich gespürt habe, nein, meine Intuition hat sich dagegen gewehrt und hat gesagt, nein, stopp, jetzt erstmal Ruhe. Auch Zeit so ein bisschen zur Heilung und da wirklich das zu verarbeiten, was passiert war, und dann zu gucken, wohin möchte ich. Also auch so aus ein bisschen aus bei mir, auch in der persönlichen Geschichte. Und dann habe ich gesagt, ich starte in die Selbstständigkeit tatsächlich. Also dann habe ich meine Resilienzausbildungen gemacht, mich da mehr mit beschäftigt und bin in die Selbstständigkeit gestartet und habe dann genau mit Herrn Mauritz in der Resilienzakademie angefangen, die seelische Resilienz zu entwickeln. Also es ist tatsächlich so, ja, auch aus der Krisenarbeit von früher entstanden, ne, auch mit der Begleitung von Menschen und der persönlichen Erfahrung. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Vermutung, aber hat sich die letzten Jahre auch stark bestätigt, dass es uns sehr vielen so geht, die sich mit Resilienz beschäftigen. Also viele, viele, und das liebe ich auch an dem Thema, weil es auch Raum lässt für, ja, warum, wie bist du eigentlich zu diesem Bereich gekommen? Und sehr viele, wie du auch so schön beschrieben hast, haben ja so eine Art Neuorientierung auch hinter sich und häufig eben auch verbunden mit den eigenen Krisenerfahrungen, dass man sich einfach intensiver mit Resilienz beschäftigt. Und das Schöne an dem Thema ist ja auch, es geht nicht nur, oder das ist jetzt vielleicht zu krass gesagt, also soziale Arbeit, finde ich, ist schon so Resilienztraining tagtäglich. Ja, aber es ist natürlich sehr problemfokussiert. Also geht immer so quasi die Hilfe zur Selbsthilfe in dem Problemerleben der Menschen. beim Thema Resilienz, was wir ja auch machen, gerade beim Coaching, ist nochmal, ja, nochmal auch, also ist jetzt für mich zumindest in meiner Welt als Coach, bin ich nicht mehr so niederschwellig tätig, sondern habe eben strukturierte Settings mit den Menschen, die ich begleite, zeitlich begrenzter auch. Und ich habe ein bisschen mehr Distanz auch zu den Themen. Und das Schöne ist beim Thema seelische Resilienz oder Resilienz, dass wir ja auch sehr ressourcenaktivierend arbeiten und sehr fokussiert sozusagen auf den Schutzfaktoren auch sind. Ne? Mhm. Und das finde ich ganz wundervoll in dem Bereich, ja.
Du hast eben mir die Überleitung geliefert zu einem nächsten kleinen Punkt. Du hast nämlich gesagt, meine Intuition hat sich gewehrt an der einen Stelle. Das heißt, du hattest da ja offenbar einen guten Draht zu deiner Intuition. Und wenn ich jetzt nochmal an unsere Zuhörerinnen hier denke, da gibt es am Anfang der Selbstständigkeit oft, ich sag mal, den Zweifel, ob sie der eigenen Intuition folgen dürfen und folgen können oder folgen sollen. Da ist dann viel, na, schaffe ich das auch? Und ist das denn jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Da ist irgendwie so im tiefsten Innern schon eigentlich die Entscheidung gefallen, aber bis der Kopf hinterherkommt oder dann auch noch seinen Segen gibt, dann dauert es ein bisschen. Und ich habe in dem Zusammenhang, weil ich dachte, irgendwie passt es auch vielleicht zu dem Kontext Intuition, ein Zitat gefunden von Goethe, kennst du vielleicht? Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten dessen, was wir zu leisten imstande sein werden. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen. Ich finde, das hat ganz viel auch mit Intuition zu tun. Und wie kann ich denn, wenn ich denn doch auch noch ein paar Zweifel habe oder vielleicht so der Faden zwischen Kopf und Bauch oder zu meiner Seele hin oder wie man es auch immer jetzt in Worte fassen mag, wenn das noch schwierig ist, wie kann ich das denn lernen, meiner eigenen Intuition stärker zu folgen?
Ja, das ist, also du sprichst mir da auch ein Stück weit auch aus der Seele. Ich kenne das sehr gut, was du auch gerade angesprochen hast. Und das ist ja auch das Spannende. Ich halte auch nichts immer davon zu sagen, folge deiner Intuition und alles wird gut sozusagen. Oder
na, also dieses, so ein bisschen dieses schlicht. Portale,
ja. Das ist auch, glaube ich, da sind wir auch zu tief beim Thema Resilienz. Also wir brauchen beim Thema Resilienz ja auch immer die Risikofaktoren und nicht nur die Schutzfaktoren, so beide Seiten so quasi. Also auch den gesunden Realitätscheck irgendwie auch zu machen. Ich glaube, für uns in der Praxis, also weil mir ist das eben genau auch so, also ich habe das genau auch so erfahren. Ich hatte eine ganz tiefe, also fast schon eine Vision und eine wirkliche, so eine Art, das war wirklich sehr intensiv, dass ich vor, also gerade in der Krise das so stark gespürt habe. Ich bin hier, wo ich bin, nicht richtig und es geht eigentlich woanders hin. Und ne, diese Sehnsucht auch nach etwas anderem und diese berufliche Neuorientierung und dann kommt das Leben und die Struktur und die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft und so weiter, ja. Also die Selbstständigkeit und als Coach in die Selbstständigkeit zu starten, ist ja unfassbar schwierig. Und also ist mein Empfinden auch, ne. Also hat viele Hürden und immer wieder dieses, ja, auch kämpfen tatsächlich zu müssen und zu sagen, und das ist, finde ich ganz spannend, wenn du das so ansprichst, es geht vielleicht nicht um ein Entweder-Oder, also entweder ich passe mich an oder ich höre auf meine Intuition, sondern eigentlich wirklich um so ein schönes Sowohl als auch. Also versöhnlich damit zu werden, kann ich jetzt einfach nur, ne, grob jetzt quasi sagen, mein erster Impuls auf deine Frage, weil ich glaube, die eine Antwort gibt's da gar nicht drauf, sondern eher wirklich in dem Prozess zu sein und immer wieder zu spüren, ja, das ist gerade unfassbar schwer und es gibt die Herausforderung und ich vielleicht habe auch immer wieder das Gefühl, aufgeben zu müssen und ich kann es einfach nicht, auch wenn ich es will, so, ne, also die Rahmenbedingungen erschweren mir einfach diesen Weg der Selbstständigkeit und ich bleibe bei mir und ich vertraue darauf, dass es vielleicht doch einen Weg gibt, der mich durchführt, so, ne, also das war so bei mir in den letzten Jahren immer wieder, auch gerade die Seele, die sehr stark auch herausgefordert wird, es ist nicht immer gleich der einfache Weg. Und übrigens das Spannende ist, auch in der Sinnforschung wird auch deutlich gesagt, Sinnerfüllung, weil du das so schön vorhin angesprochen hast, ist nicht gleich Glück. Also es heißt, es kann auch sein, dass wir sagen, ich möchte etwas Sinnerfüllendes tun. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleich glücklich sind, so, sondern es auch mit Hürden verbunden ist und es auch schwer sein kann. Oder wir vielleicht sogar auch gerade in der schweren Momenten einen tiefen Moment der Sinnerfüllung auch erfahren. Ne? Und also ich will das jetzt gar nicht so negativ reden, sondern eher im positiven Licht. Naja, es geht, glaube ich, das Leben ist nicht immer gleich geradlinig, sondern auch dieser Weg der Selbstständigkeit für selbstständige Coaches vor allem, die etwas Sinnerfüllendes tun wollen. Wir wollen anderen Menschen helfen. Und gesellschaftlich wird es oft uns sehr erschwert, so, ne? Im Vergleich, glaube ich, auch manchmal zu anderen Berufsgruppen. So, also diese selbstständigen Helfertätigkeiten haben es wirklich nicht einfach. Umso mehr, glaube ich, diese Verbindung, das ist auch so seelische Resilienz, ne? Dass wir sagen, diese Essenz, irgendwie dieser Kern der seelischen Resilienz ist wirklich dieses, sich zu verbinden mit dem tiefsten inneren Kern, dieses Vertrauen ins Leben zu geben. Also der Kopf ist da, das Mentale, das ist auch wichtig, den brauchen wir. Der muss uns auch sagen, Moment mal, du musst jetzt, weiß ich nicht, die und die Abgaben zahlen oder du musst jetzt auch darauf achten, ne? Und musst einen Plan machen, musst vielleicht einen Businessplan machen und so weiter. Und dann sich auch mit der seelischen Resilienz vielleicht zu verbinden und sagen, okay, wie kann ich die jetzt in diesem Moment für mich nutzen, um eben meine Intuition zu spüren, da nicht die zu vergessen, ne? Also so quasi immer wieder auch hinzuhören, was sagt mir mein Bauchgefühl? Das fängt schon bei kleinen Entscheidungen oft an im Alltag. Was man nicht vergessen darf, wir sind ja jeden Tag unzählige Male dabei, intuitiv zu entscheiden. Wir bekommen das nur gar nicht wirklich mit. So, ne? Das heißt, unsere Intuition leitet uns ja schon so wunderbar. Und auch in der Forschung, Professor Dr. Giegerenzer zum Beispiel, Intuitionsforscher, sagt auch, die Intuition wieder so zu nutzen als zuverlässiges Werkzeug. Es ist nicht nur ein reines, mystisches Bauchgefühl, sondern es ist wirklich auch ein Werkzeug. Ja, das rasch auftaucht bei uns, dass wir irgendwie so einen Impuls bekommen, begründet aus so einem ganz tiefen inneren Erfahrungswissen, was du eben schon gesagt hast, ne? Dieses, unsere Intuition leitet uns da auch sehr stark. Es ist da. Wir vergessen es nur oft so ein bisschen, das ja vielleicht zu sehen. Und man kann sich mit kleinen Übungen da ganz gut wieder nähern. Du kennst es auch von Sebastian Mauritz zum Beispiel. Das im Resilienztraining machen wir viel mit somatischen Markern zum Beispiel. Ein Begriff von Antonio Damasio. Das heißt, so diese körperlichen Rückmeldungen wieder wahrzunehmen. Also wenn ich zum Beispiel eine Entscheidung treffen muss, vielleicht als Coach oder ne, wie auch immer, dann kann ich immer für mich prüfen, auch das geht schon bei kleinen Sachen los, was löst denn das für ein Körpersignal bei mir aus? Also wo nehme ich das denn wahr in meinem Körper? Ne, so vielleicht wie so eine Enge in der Brust oder vielleicht ist es auch was Positives, so eher so eine Wärme, so eine Schönheit, die sich, also so eine schöne Wärme, die sich ausbreitet. Und diese ersten intuitiven Rückmeldungen, die wieder wahrzunehmen, weil die haben wir, aber oft ist meine Erfahrung auch damals in Berlin, war ich sehr kognitiv zum Teil unterwegs, sehr hoch gestresst, extrem, ich habe auch so eine ja, höhere Sensibilität und durch eine Großstadtleben, die vielen Informationen, die Lautstärke, Tag und Nacht gearbeitet, da hatte ich meine Intuition sehr verloren, eher, ne? Und als ich dann, wie du sagtest, als ich dann so ein bisschen in die Stille gegangen bin, wirklich Ruhe, ganz viel in der Stille gewesen, und dann kam diese Jobeinladung, da war ich gerade dabei, wieder diesen Zugang zu meiner Intuition zu finden. Und weil ich in der Vergangenheit so oft meine Intuition übergangen habe, habe ich damals gesagt, stopp. Ne, da war eine ganz klare, irgendwie, man kann es ja oft nicht beschreiben, ne, was Intuition ist. Ne, es ist sozusagen ne, Bauchgefühl oder eine innere Stimme, ne, oder eben dieses Erfahrungswissen, so eine Weisheit, die eigentlich in mir spricht. Und bei mir war das sehr, sehr deutlich, dass alles in mir sich dagegen sträubte und ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht mehr in dieses System, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ne? Und das ist, und ich glaube, dass vielleicht, ja, wenn das dann auch so stark ist, das eben nicht zu verdrängen, sondern zu sagen, da ist was, das ist durchaus ernst zu nehmen. Und das finde ich so schön an dem Thema, dass wir es eben genauso wertschätzen können, wie wir mentale Strategien wertschätzen, ja, wie wir das so wahrnehmen, was uns so kognitiv immer deutlich ist, aber mindestens genauso unsere Intuition auch wertschätzen und sagen, das ist eigentlich das Coolste überhaupt, was wir haben. Die haben wir immer dabei, ne? Mhm. Und die ist unser Feedbacksystem eigentlich innerlich, ne? Unsere Intuition.
Das ist ja auch genau. Nochmal eine Ausweitung so der gesamten Selbstwahrnehmung, die wir ja eigentlich auch trainieren, wenn wir gucken, wie können wir gut mit Stress umgehen, mit Belastungen umgehen, ja. Zu gucken, was sagt uns der Körper und in dem Fall aber auch so, was gibt's denn sonst noch für Signale, so die du, von denen du eben gesprochen hast, die ich dann ernst nehme und vielleicht noch in dem nächsten Schritt auch, dass ich ihnen dann auch vertraue, so wie du das dann auch gemacht hast, indem du dann gesagt hast, okay, ich höre auf dich und sag jetzt nein zu dem anderen ja. Job.
Ja, genau, ne? Und das ist natürlich, das klingt ja auch immer so einfach, aber Vertrauen so und Loslassen und Vertrauen, so haben wir so ein bisschen als Essenz der seelischen Resilienz, das ist gar nicht so platt gemeint, sondern im Gegenteil mit einer großen Tiefe dahinter, dass es eigentlich fast so eine Lebensaufgabe ist, ne? Immer wieder in dieses Gefühl zu gehen, oh Mann, gerade dann, wenn ich eigentlich kognitiv oder wenn ich an Grenzerfahrungen stoße oder an eine Aufgabe, die mir viel zu groß erscheint, wo ich sage, ich kann das nicht, oder ein Schmerz, der zu groß ist, dann so quasi oft diese Challenge ja ist, dass man sagt, oh, mir bleibt auch gerade manchmal gar nichts anderes übrig, als gerade wirklich loszulassen und zu vertrauen, ne, dass ich das schaffe und dass ich da, genau, und dass das richtig ist. Also wenn ich dieses intuitive Gefühl habe, das eben nicht zu übergehen, sondern zu sagen, da ist was. Und wie du so schön sagst, das ist nämlich genau dieses, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zum Thema Resilienztraining oder Coaching, dass wir ja viel mit Achtsamkeit auch machen. Also mit diesem wirklichen Herunterbrechen sind nicht oft diese riesengroßen Dinge, sondern wirklich kleine Achtsamkeitsschritte in den Alltag einbauen, die Selbstwahrnehmung zu schulen. Ne? Wie nehme ich eigentlich meinen Alltag auch wahr? Wie blicke ich auf diese Welt? Ne? Also was spüre ich eigentlich? Und daraus entstehend, glaube ich, dass es das eines der schönsten Intuitionstrainings überhaupt in die Wahrnehmung wiederzugehen. Und das fängt schon damit an, dass ich vielleicht mal loslaufe, ohne einen Plan oder ein Ziel zu haben, sondern mich einfach mal, ne, treiben lasse und mal gucke, wohin werde ich denn geführt, wenn ich quasi nicht mal kognitiv immer nur dabei bin, sondern ins Spüren komme. Zum Beispiel hast du mich auch diese schöne Frage, oder hast du mir eben diese Frage gestellt, was hat dich berührt, heute oder gestern schon? Und die ist zum Beispiel auch im Buch, ne? Also diese als Einladung ins Spüren zu kommen, die Intuition sprechen zu lassen und dann eben zu gucken, welche körperlichen Signale bekommst du, ne? Also so, welche zeigen sich, wenn ich mich mit meinem Moment der Rührung zum Beispiel verbinde, ne? Und was steckt denn dann dahinter? Also für uns als Coaches können wir dann natürlich auch fragen, ach cool, wenn du das jetzt so beschreibst, dass das irgendwie eine Rührung in dir ausgelöst hat, und Rührung als solches ist auch eine ganz interessante Emotion. So ist so eine Bindungsemotion auch, ne? Zeigt uns, dass wir irgendwie in Kontakt mit Dingen sind, die uns wirklich wichtig sind im Leben und mit Sinnquellen. Und dann kann man so schön fragen, was steckt denn dahinter? Was sind das für Werte dahinter? Ne? Was für Sinnquellen? Und dann darüber ins Gespräch zu gehen. Also erstmal in die Wahrnehmung, überhaupt ins Spüren zu kommen. Und im nächsten Schritt dann den Kopf vielleicht auch mehr anzuschalten, ne? Wieder reinzuholen und sagen, ah, spannend, welcher wichtiger Wert steckt denn dahinter für dich? Ne? Da musste ich vorhin schon dran denken, als du auch erzählt hast, dieses mit der beruflichen Umorientierung, so ja, die Wertearbeit ist ja auch was ganz Zentrales dabei noch.
Ne? Ja. Du hast von deiner Vision gesprochen, vorher hast du auch die Vision als einen Resilienzfaktor benannt. Gerade, ich gucke jetzt nochmal wieder auf die konkrete Situation der Coaches am Anfang der Selbstständigkeit. Da ist ja auch die Frage, wo will ich hin, was treibt mich? Und da gibt's natürlich die Aspekte oder die Art der konkreten Zielsetzungen, aber das ist ja sozusagen nur ein kleines one step after another. Das Größere ist ja dann wirklich die Vision, vielleicht auch verbunden mit der Frage, wozu mache ich das hier eigentlich alles und was ist meine große Vision? Wozu ist das eigentlich so wichtig, sich dieser Frage zu stellen? Und vielleicht auch, ich denke mal, auch nicht nur in der Selbstständigkeit, sondern eigentlich mal überhaupt im Leben. Warum ist eine Vision wichtig und vielleicht auch so kraftvoll, deiner Ansicht nach?
Ja, schöne Frage. Ich glaube, also tatsächlich so der erste Impuls, den ich dazu habe, ist, weil die Vision uns wirklich mit Ressourcen verbindet. In der Regel, ne? Also ich hatte auch schon quasi Gespräche, wo Leute gesagt haben, ach, ich assoziiere da vielleicht eher auch was Mystisches mit Vision oder irgendwie vielleicht auch, ne? Es gibt auch quasi ursprünglich Vision als Begriff, der auch so aus der Spiritualität und Mystik kommt, so kann übersetzt werden mit Erscheinen von Bildern. Also der Visionär quasi hat irgendwie plötzlich Bilder von der Zukunft. Die müssen ja nicht nur positiv sein, sondern können vielleicht sogar auch was Unangenehmes mitbringen. Aber in der Regel, und das ist der Fokus eben natürlich beim Thema Resilienz oder bei uns in der seelischen Resilienz, das Ressourcenaktivieren, also Vision als etwas wahnsinnig Kraftgebendes zu sehen. Und das ist sie in der Regel auch. Also gerade heute, in unserer heutigen Zeit, sehen wir ja Visionsarbeit viel auch im Unternehmenskontext zum Beispiel, ne? Dass Unternehmen die gemeinschaftliche Vision auch entwickeln. Etwas, was das die Identität auch stärkt von den Mitarbeitenden. Ne? Etwas, wofür lohnt sich das eigentlich gerade hier weiterzumachen? Also auch wenn ich die Aufgabe gerade echt Punkt, Punkt, Punkt finde, ne? Aber ich weiß, so quasi, da steckt ein höherer Sinn hinter, so, ne? Also so die Vision, die uns antreibt als Unternehmen, als vielleicht auch ein Startup-Unternehmen oder sowas oder soziale Einrichtungen. Es ist oft wirklich deswegen die Faktoren, die sich so miteinander verbinden, sehr stark auch an Sinngebung verknüpft, ne? Mit etwas, was Sinn erfüllt, die Vision. Und eben vor allen Dingen eben dieser erste Gedanke eben dieses, ja, weil wenn wir über Vision sprechen, sind wir weniger in Stressorenkontakt, also das, was uns stresst und was uns irgendwie wieder in die Vergangenheit schmeißt oder eben in dieses Problem erleben, sondern in Verbindung mit etwas, was dich groß träumen lässt, was dich antreibt, vielleicht in dem nächsten Jahr. Es kann auch erstmal, man kann auch mit der nächsten Woche starten oder dann in dem nächsten Jahr. Es gibt ja die schönen Vision Boards, die man sich auch machen kann als eine Art Jahresreflexion, Jahresausblick. Also etwas, was wünsche ich mir denn auch für das nächste Jahr und das zu visualisieren zum Beispiel. Man kann aber auch noch viel größer werden. Man kann sagen, für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre, vielleicht für die nächsten 30, 50 oder 100 Jahre, was auch immer. Und das ist das Schöne bei Vision. Es hat halt auch dieses darüber hinausgehende. Ich kann auch visionieren und sagen, es geht über mein Leben hier hinaus. Ich möchte etwas beitragen, was die Generation danach noch spürt sozusagen. Ich möchte die Welt ein Stück besser machen. Und natürlich kann das jetzt sehr romantisch klingen, aber das ist es ja, was gerade oft aus Krisen heraus entstanden ist, auch in unserer Gesellschaft, dass durch eine kraftvolle Vision überhaupt erst soziale Stiftungen zum Beispiel entstehen. Ja, also durch dieses, da wollen wir was, wir wollen natürlich einen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, heute umso mehr wichtig in unserer aktuellen Zeit, dass es sich wieder verändert, dass wir uns auf unsere Ressourcen besinnen und auf das Gemeinschaftliche. Und ich glaube also deswegen, ich sehe die Visionsarbeit gerade deshalb so wunderschön, weil, ne, wenn wir mit Visionen über Visionen sprechen, das erlebe ich auch im Coaching, dann ist erstmal wirklich diese Verbindung auch zu sowas wie Leichtigkeit da. Ne? Also wir kommen, oder vielleicht auch ein Schutzfaktor wie Kreativität. Dass wir merken, okay, wenn du so einen Traum hast, Gunther Schmidt nennt es auch das Sehnsuchtsziel, so, ne? Also irgendwie was noch so größer ist. Ja, was über dieses finite, kurzfristige Ziel hinausgeht, was deine Augen zum Leuchten bringt, was du so schön gesagt hast. Wie kannst du dir das irgendwie erlebbarer vielleicht machen? Wie fühlt sich das denn an, wenn du dich mit dieser Vision oder mit diesen Gedanken vielleicht erstmal verbindest? Und das ist das Schöne, dass man dann merkt, ach spannend, dann kommt eben sowas wie Vorfreude, vielleicht auch, ne, wie Leichtigkeit oder eben ein Tool, dass man sagt, oder manche setzen ihre Vision eher musikalisch vielleicht um und sagen, ich kann das gar nicht in Worten beschreiben, aber ich schreibe ein Lied dazu oder ich setze mich ans Klavier oder ich male ein Kunstbild, ja, oder also so ein bisschen diesen schöpferischen Bereich auch, das ist auch total schön, ne, also da gibt's ja überhaupt kein richtig oder falsch. Und ich glaube, wenn wir mit Vision arbeiten, dann ist es wahnsinnig schön, auch gestalterisch zu arbeiten und den Kopf abzuschalten und zu sagen, ne? Was, so, mach mal. Genau. Ja.
Ich mache jetzt mal keine elegante Überleitung zu dem letzten, sondern sage einfach mal irgendwie Trommelwirbel und Bühne frei für den heimlichen Star der Resilienzwelt, nämlich dein Buch. Und du hast ja schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Vernetzungen hergestellt. Ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen Raum geben, das etwas umfänglicher auch vorzustellen und zu sagen, so mit welcher Idee ist das denn eigentlich entstanden und wie ist es aufgebaut, wie kann ich damit arbeiten, wozu dient es, was nützt es?
Ja, schön, danke. ja, es ist auch echt tatsächlich sehr aufregend, ne? Jetzt so quasi ist gerade so die Veröffentlichung da und ich bin ganz, 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 ganz gespannt, wie die Resonanz auch sein wird und wie es dann wirklich auch in der Praxis ist. Natürlich mit dem großen Wunsch und der Intention, auch warum haben wir das entwickelt, das Buch, um quasi genau auch, also natürlich im privaten Bereich Menschen etwas an die Hand zu geben, um sich mit dem Thema Sinn praktisch zu nähern, also auseinanderzusetzen. Aber eben genau, deswegen danke ich dir auch sehr hier für die Einladung in deinem tollen Podcast, nämlich wirklich auch für Coaches und für Trainerinnen und Trainer, weil meine Erfahrung auch ist, in vielen Gesprächen häufig dieses Thema kam, Sinn ist oft so groß und so fern und es wirkt, manchmal löst es sogar bei Menschen auch ein großes Stück Respekt aus, vielleicht sogar ein Stück weit Angst oder Überforderung. Genau das ist es ja, was wir bei Resilienz nicht wollen oder Stressreduktion. Und also für einen persönlich, aber eben auch dieser, was du vorhin angesprochen hast, dass wir das ja auch erleben in Kontakt mit Coaches. Also dass dann plötzlich vielleicht erstmal gesagt wird, ne, das Problem erleben wird erstmal beschrieben von wegen, ja, ich brauche ein Coaching, weil ich habe gerade so viel Stress und irgendwie fühlt sich das irgendwie gerade alles irgendwie schwierig an und ich habe einen Konflikt vielleicht zu Hause oder wie auch immer oder bei der Arbeit. Und dahinter steckt oft, also wenn man dann anfängt zu arbeiten, kommt das Thema Sinn sehr stark oft zur Sprache, ohne dass man vielleicht die richtigen Worte hat, aber dass das Stück die Suche nach Bedeutung oder nach Stimmigkeit, ne, was wir vorhin hatten, diesem Stimmigkeitserleben oft sehr zentral ist, das aber auch Coaches überfordern kann. Also das ist so meine Erfahrung irgendwie gewesen, dass immer wieder auch mit Kolleginnen und Kollegen das Thema war, naja, wenn das Thema dann kommt, ohne dass ich jetzt explizit eine Sinn-Coaching-Ausbildung mache, ne, also um wirklich Sinn-Coaching auch zentral anzubieten, aber das Thema Sinn ist ja nun mal das existenziellste, zentralste Thema unseres Lebens auch, Sinn zieht sich durch überall durch, ja. Das heißt, natürlich begegnet es uns auch immer wieder im Coaching. Und die Sinnfrage ist dann aber oft so groß, und oft so fern. Und die Frage ist dann gewesen, naja, was kann man denn eben machen, um sich diesen Fragen praktisch auch zu nähern? Das Buch ist eigentlich, kann man sagen, so ein Ausschnitt aus der seelischen Resilienz. Also ich habe damals angefangen, quasi diesen Schwerpunkt mit zu entwickeln, Seminare und auch ein Buch dazu auch geschrieben zur seelischen Resilienz. Und das Sinnbuch ist quasi da ein Ausschnitt zu, was diesen Schutzfaktor Sinn wirklich die volle Aufmerksamkeit geben soll. Wie gesagt, und das ist das jetzt erstmal ein Arbeitsbuch zu dem Schutzfaktor Sinn im Kontext von Krisen. Das ist eben immer noch so ein bisschen diese Besonderheit, dass wir sagen, es geht jetzt nicht rein um Sinnstiftung, um das Thema Sinn, sondern immer der Kontext Stress und Krisen. Was bedeutet Sinn in diesem Fall? Und da eigentlich eher wirklich die Einladung, dass so ist das Buch auch aufgebaut, dass wir eben anfangen mit diesem feinen Spüren, also mit dieser Wahrnehmung, ne, sich langsam diesem Thema zu nähern, also das Bewusstsein eigentlich für die Sinnquellen zu schärfen, die bereits da sind. Es geht gar nicht immer um noch zusätzliche Dinge, noch weiter, noch mehr zu machen zu müssen, sondern überhaupt das Bewusstsein zu schärfen. Das hatten wir eben so schön auch schon in unserem Gesprächsverlauf. Und dann geht's im zweiten Schritt, das Buch ist dann aufgeteilt, dann gibt's einen großen Teil zum, ja, so mit der Überschrift Erkennen, ne? Also so, da ist die Selbstreflexion mit gemeint auch. Da gehen wir wirklich auch in die Forschungsergebnisse rein, um das, wirklich das Wissen auch zu stärken für das Thema Sinn. Ne? Also ein bisschen auch das Hintergrundwissen, wissenschaftliche Studien sind viel hinterlegt. Also all das, was uns eigentlich auch so wirklich greifbarer macht zum Thema Sinn. Immer wieder auch ja so kleine Auswege zu der Lehre Viktor Frankls oder zum Thema Ikigai, auch ein ganz schönes Thema, womit man sich dem Thema Sinn auch nähern kann. Also Ikigai als japanische Lebensphilosophie, auch zur Sinnerfüllung, zur Sinnstiftung. Und so haben wir unterschiedliche Bereiche in dieses Buch gefasst. Und zum Schluss geht es in das Erleben. Also dann wirklich zu sagen, das ist auch so schön, Professor Dr. Tatjana Schnell, die Sinnforscherin sagte es auch mal so, es reicht so quasi nicht nur über Sinn zu sprechen oder zu lesen, in diesem Falle, sondern die positive Wirkung auf unsere Gesundheit entsteht dann, wenn wir ins Erleben kommen. Also wenn ich nicht nur darüber spreche, dass Musik wichtig für mich ist im Leben, sondern erst dann, wenn ich mich wieder ans Klavier setze, das habe ich auch erlebt, dann ist so ganz viel wieder ins Fließen gekommen, da habe ich dann wirklich die Kraft davon auch wieder erlebt, was das in meinem Leben auch bedeutet. Ne? Und dann hat es entsprechend auch wieder die positive Wirkung auf meine Gesundheit letztlich auch, ne? Wenn ich diesen Dingen auch wieder mehr folge. Deswegen ist die Einladung auch mit dem Buch wirklich ja in die Umsetzung zu kommen, ne? Immer wieder auszuprobieren. Und das ist eben deswegen auch so ein Gedanke gewesen, naja, wir führen so quasi von Warum-Fragen, von diesem warum ist das jetzt so und hin zum Wofür, also zu diesem Ausblick, ne, was wir eben auch schon so schön beschrieben haben, und das Buch so ein bisschen auch zu nehmen, wenn ich jetzt in Coaching-Prozessen bin. Es ist mit Sicherheit oft nicht so, dass man von Anfang bis Ende das durcharbeitet. Kann man vielleicht, bin ich gespannt auf die Rückmeldungen. Aber natürlich auch so immer wieder zu gucken, okay, wo befinden wir uns und gerade, welche Methode könnte jetzt vielleicht auch gerade helfen für meine Klienten, ne? Also, dass man da das vielleicht so ein bisschen begleitend an der Hand hat. Und es sind noch, ist noch so im Download-Bereich auch was zur Verfügung gestellt, was man sich dann quasi noch runterladen kann für die Praxis, also damit entsprechend auch zu arbeiten. Genau.
Ich werde natürlich den Link zum Buch auch in die Shownotes schreiben und deine Webseite auch verlinken. Und ich habe gerade so das Gefühl, ich bin sehr dankbar dafür, was ich hier für eine sinnerfüllte Tätigkeit habe, dass ich auch mit dir im Podcast sprechen darf. Es ist wirklich einfach schön und ich bedanke mich sehr für dieses ganz interessante, inspirierende, anregende Gespräch mit so viel Anregung. Und ich glaube, da haben unsere Zuhörerinnen heute wirklich ganz, ganz viel von mitnehmen können. Und ich freue mich sehr, dass du da warst und dass wir eintauchen konnten in dieses Thema seelische Resilienz.
Ach, danke schön. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Bettina. Es war mir eine große Freude und ich freue mich total über Austausch und wünsche natürlich dir und allen Zuhörenden da draußen auch ganz viel Freude bei der persönlichen Sinnsuche oder bei der Wiederentdeckung, sagen wir es vielleicht eher so, der Sinnquellen, die ja bereits auch oft vorhanden schon sind. Also alles, alles Beste und genau, danke dir sehr.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.